Sie haben Beine bis zum Hals, sind stubenrein und machen keinen Lärm. Dennoch haben sie ein Imageproblem. Spinnen. Vielleicht liegt es daran, dass man ihnen so schlecht in die Augen schauen kann, denn die meisten Arten haben gleich 8 davon. Da verliert so mancher Beobachter schon mal die Orientierung. Einer, der die Orientierung nicht verloren hat, ist Christoph Hörwig. Er ist Abteilungsdirektor und Kurator der Spinnensammlung, das heißt auf schlau Arachnoidea, im Naturhistorischen Museum in Wien. Wir haben den Spider-Man aus Österreich heute bei Überleben zu Gast und nutzen die Gelegenheit, ihn über Spinnen in der Yucca-Palme, den Siegeszug der Nosferatu-Spinne und seine Vorliebe für die haarigen Krabbeltiere auszufragen. Herzlich willkommen, Christoph Hörwig.
Ja, hallo und danke für die Einladung.
Was macht ein Kurator von so einer Spinnensammlung? Spinnensammeln wahrscheinlich.
Ja, beziehungsweise diese Sammlung selbst betreuen. Also das ist eben eine wissenschaftliche Sammlung von Spinnentieren, also nicht nur Spinnen selbst, sondern zu den Spinnentieren gehören ja auch Skorpione, Weberknechte, Milben und so weiter.
Zecken, glaube ich auch, ne?
Genau, Zecken sind quasi die prominentesten Milben, wenn man so will. Und da zeigt eigentlich schon auch die Vielfalt dieser ganzen Tiergruppe, die ja gemeinsam ist, sind ihnen eben die 8 Beine.
Die 8 Beine. Ich dachte, naiv wie ich bin, Spinnen wären Insekten, sind keine Insekten, sondern es sind Klauentiere und das haben sie gemeinsam mit Skorpionen und Zecken und sowas.
Genau, sie gehören eben zu den Gliederfüßern gemeinsam eben mit den Insekten, mit den Krebstieren und so weiter, Tausendfüßern, grenzen aber eben sich speziell von den Insekten ab, sobald man 6 Beine nur sieht. Dann Insekten. Und in der wissenschaftlichen Sammlung, da sammeln wir die Tiere hier im Museum ja seit über 200 Jahren. Und warum hat man das, fragt man sich vielleicht auch als Zuhörer. Das Ganze braucht man eigentlich, um dann auch die Diversität darzustellen, beziehungsweise um festzustellen, ob es neue Arten gibt. Denn es gibt ja unzählige Spinnen, also Spinnen selbst, Webspinnen, gibt es weltweit über 52.000 Arten.
Oh, ich habe gelesen sogar 110.000 Arten, oder?
Das sind dann alle Spinnentiere gemeinsam, aber mit den Webspinnen selbst wissen wir es eigentlich ja auf die Art genau, weil da gibt es einen World Spider-Katalog, der schon seit Jahrzehnten da betrieben wird und wirklich jede neue Artbeschreibung auch inkludiert wird.
Wie viele haben Sie in Ihrer Sammlung von den 52.000?
Ja, das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht genau. Ich weiß nämlich, ich habe geschätzte 50.000 Objekte, aber es sind gerade mal 30.000 auch erfasst. Das ist, wenn man so will, ja, der Nachteil oder nicht der Nachteil, das ist einfach bei historischen Sammlungen so. Man lebt auch noch von alten Zettelkatalogen, Datenblättern und all das muss auch erst einmal erfasst werden, digital in eine Datenbank hineinkommen. Ja, und da arbeiten wir seit ja, mittlerweile einigen Jahren daran, aber es dauert einfach, weil halt auch die Ressourcen da knapp sind.
Kann man sich vorstellen, sind die dann so in Formalin eingelegt oder aufgespießt wie Schmetterlinge oder wie muss man sich das vorstellen?
Die Spinnentiere selbst, die sind in Alkohol aufbewahrt. Das ist ein 70-prozentiger Ethanol, der eben auch vergällt ist, also quasi noch einmal untrinkbar zusätzlich gemacht wird. Und ja, das ist, hat sich eigentlich so als die beste Konservierungsmethode herausgestellt. Wie gesagt, die ältesten Objekte sind 200 Jahre alt. Der Nachteil ist ein bisschen, dass die Farbe verloren geht, was jetzt, sagen wir mal, bei einer normal schwarzen Spinne vielleicht weniger eine Rolle spielt, aber auch die schöne Wespenspinne mit ihrer Zeichnung verliert dann leider die Farbe.
Ist auch eine Spinne nach Ihnen benannt oder haben Sie auch eine persönliche Favoritin unter den Spinnen?
Ja, in der Tat ist schon eine nach mir benannt. Da hat ein Kollege aus dem Iran, der Alireza Zamani, einmal uns besucht da in Wien, hat alle Spinnen aus dem Iran, die auch teilweise noch unbestimmt waren, eben sich angeschaut, bestimmt, auch verifiziert. Das heißt, Bestimmungen von früher noch einmal überprüft, weil das ändert sich oft im Laufe der Zeit. Man muss sich vorstellen, früher waren vielleicht die Mikroskope noch nicht so gut, die Unterscheidungsmerkmale waren nicht so gut sichtbar. Es hat sich natürlich auch in der Taxonomie was getan, die Einteilungen. Und daher ist es total spannend. Und darum stehen eben wir mit den wissenschaftlichen Sammlungen ja auch weltweit im Austausch mit Kollegen. Perfekt ist es natürlich, wenn jemand kommen kann, sonst schicken wir auch teilweise Objekte hin und her. Na, und der hat dann wirklich mir zu ehren, weil ich ihm halt natürlich auch beim Aufenthalt geholfen habe.
Aber die sieht ihn nicht ähnlich oder sowas, gibt es ja auch gelegentlich.
Nicht wirklich, nein, das ist eine Blattbauchspinne, die ja unter Anführungszeichen normal ausschaut, und die hat er nach mir benannt. Aber Sie haben vollkommen recht, in der Tat gibt es gerade diese Art Namenzuordnung, ist ganz spannend, hatten wir es letzten Freitag auch Kindern bei einer Kinderuni bei uns hier im Haus erklärt. Kann ich natürlich nach einem morphologischen Merkmal, also nach wie das Tier ausschaut, benennen oder nach der Geografie, wo es herkommt oder nach einer berühmten Persönlichkeit. Also der Kollege Peter Jäger aus Frankfurt hat zum Beispiel eine Riesengrabenspinne Heteropoda David Bowie genannt, eben weil er gern David Bowie hört, oder nach der Greta Thunberg, oder ein Tausendfuß ist auch nach der Taylor Swift benannt. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und man darf eigentlich auch alles machen, außer eine Art nach sich selbst benennen. Das ist quasi nicht erlaubt, aber wenn ein anderer Kollege das macht, das ist durchaus möglich.
Also 50.000 Spinnen, verschiedene Spinnenarten gibt es ungefähr, wahrscheinlich gibt es noch mehr. Weltweit, in Deutschland, Österreich vermutlich auch, etwa ähnlich, gibt es ungefähr 1.000. Stimmt es?
Genau, also wir sind jetzt in Österreich bei, glaube ich, 1.024. Das ist der Letztstand. Da ist der Kollege Christian Komposch aus Graz beteiligt, da auch so eine rote Liste der Arten zu erstellen. Und soweit ich weiß, gibt es in Deutschland ungefähr gleich viel. Also da muss ich sagen, haben wir in Österreich auch durch die Alpen und so sehr viele so Endemiten, die dann wirklich nur auf regional vorkommen. Ihr habt es natürlich, sage ich mal, an der Küste sicher andere Arten als wir dann. Wir haben dafür vom pannonischen Raum kommend einiges. Na, das ist total spannend. Und auch da braucht es eigentlich naturhistorische Museen, so Sammlungen, um ein bisschen die Verbreitung darstellen zu können. Was gibt es jetzt aktuell? Das bildet man heutzutage eigentlich sehr oft auch durch klassische Fundmeldungen, Fotobelege ab. Also man geht jetzt nicht mehr raus und sagen wir, tötet die Spinne nur, dass man es dann im Museum hinterlegt. Da gibt es andere Möglichkeiten. Aber gut auch zu wissen, wie hat es früher ausgeschaut, vor 20 Jahren, vor 50 Jahren. Oft wird ja behauptet, die Spinnen kommen jetzt wegen dem Klimawandel zu uns. Und siehe da, die hat es schon vor 40 Jahren auch bei uns gegeben. Also all das kann man nur so feststellen.
Gut, viele Spinnen hat sich wahrscheinlich niemand drum gekümmert, weil so richtig Spinnen, es gibt zwar viele Leute, die eine Spinnenphobie haben, aber dass sie jetzt sozusagen eine Liste dafür rüberführen, was für Spinnen das sind, ist wahrscheinlich eher doch was für Spezialisten. Wobei ich in letzter Zeit öfter gehört habe von Spinnen, die doch schon relativ oft auch in den Medien auftauchten. Eine davon ist die sogenannte Violinspinne, die in Italien angeblich zwei Menschen getötet hat. Ist das tatsächlich realistisch, dass Spinnen Menschen umbringen können mit ihrem Gift, oder ist es eher so eine allergische Reaktion, die vielleicht so hier und da mal vorkommt?
Na, das ist ein guter Punkt, weil ja, Schlagzeilen hat man schnell, aber die Umstände kennt man dann oft eben gar nicht bis kaum, und eben auch mir wurden natürlich solche Anfragen gestellt. Sagen wir, das Gute ist, die Spinne, diese braune Violinspinne, gibt es eben noch nicht in Österreich und Deutschland, die ist eigentlich im Mittelmeerraum verbreitet. Ist allerdings eine der wenigen Spinnen, wo das Gift eine Gewebezersetzung verursachen kann. Aber das passiert eben schon, also gar nicht immer, eher sehr selten. Und bei all diesen, ja, sagen wir mal, vermeintlichen Bissen, weil auch da ist es ja oft gar nicht klar, spielen dann oft bakterielle Sekundärinfektionen eine Rolle. Oder wie Sie richtig gesagt haben, Allergien, Vorerkrankungen, Diabetes wurde genannt. Also ich bin kein Mediziner, aber da spielen einfach so viele Faktoren eine Rolle. Und daher ist es auch für uns Spinnenforscher immer mit Vorsicht zu genießen, wenn jemand sagt, ah, da gibt es einen Spinnenbissfall.
Gut, aber dann hat man diese Violinspinne zumindest unter Verdacht. Aber ist es eigentlich so, dass alle Spinnen giftig sind? Die Frage ist nur, ob sozusagen das Gift den Menschen was anhaben kann. Denn Sie hatten vorhin gesagt, Gewebe zerstören, das ist ja so eine Methode, wie Spinnen sich ernähren. Das heißt, die beißen zu, spucken dann irgendwas in ihr Opfer rein und dann lösen die sich auf und dann schlürfen sie sie so ein. Also nicht gerade die feinsten Tischsitten. Ist das bei der Violinspinne so und ist es bei anderen Spinnen genauso?
Genau, also die Art und Weise, wie Sie beschrieben haben, dass die Beute dann wie ja mit einem Strohhalm ausgesaugt wird, ist korrekt. Das ist eigentlich viel mehr ein Trinken als ein Fressen bei den Tieren, weil sie auch ja vom Körperbau würde das gar nicht anders gehen. Das ist auch richtig, es sind eigentlich alle Spinnen giftig, mit Ausnahme einer Familie, wo die Giftdrüsen ja zurückgebildet worden sind. Das heißt, die können kein Gift produzieren, aber alle anderen sind giftig. Aber die Frage ist immer die, und die höre ich natürlich auch ständig, ist die Art eigentlich für den Menschen gefährlich? Das wäre eigentlich die richtige Frage. Also giftig sind im Prinzip alle. Warum? Eben weil die Spinne ihr Gift braucht, auch um die Beute zu überwältigen. Ganz wichtig ist ja, dass da eben die Beute, sagen wir mal, nicht davonläuft, dass die dann gleich da bleibt. Das kann man eben durchs Netz machen. Spinnen, die eben kein Netz bauen, haben da vielleicht auch ein bisschen ein potenteres Gift, eben das nicht davonläuft. Aber ja, Gift braucht's. Für den Menschen gefährlich sind von den 52.000 Arten weltweit ja vielleicht 50 bis maximal 100, die eventuell einen Tod überhaupt verursachen könnten.
Also nicht so wie bei Edgar Wallace-Filmen, schmeiße ich mal kurz eine Vogelspinne unter die Bettdecke und schon ist das Opfer erkoren. Also so ist es nicht, ne?
Da ist wahrscheinlich der Todesfall eher durch den Schreck bedingt als jetzt durch die Giftwirkung. Nein, wie gesagt, die Gifte selbst sind auch ziemlich unterschiedlich. Eben die schwarze Witwen haben spezielle. Das ist meistens eine Mischung aus Enzymen, ein Cocktail, verschiedene Substanzen, die man teilweise auch gar nicht kennt. Aber noch einmal, eben für die Menschen sind die allerwenigsten gefährlich. Bei der braunen Violinspinne weiß man, dass es tödlich wirken kann, wenn da wirklich dann systemische Symptome auftreten. Aber eben auch diese konkret angesprochenen Fälle sind, ja, soweit ich weiß, gar nicht gesicherte Spinnenbisse. Weil, da kommt es auch, wenn ich das noch kurz ausführen darf, was ist eigentlich ein Spinnenbiss? Also eigentlich braucht es wirklich die Beobachtung, dass die Spinne mich gebissen hat. Sehr viel häufiger hört man, auch ich natürlich immer wieder, ja, am Vorabend war da eine Spinne im Schlafzimmer und in der Nacht ist man aufgewacht und es hat einem was gebissen, gestochen, kann ja, weiß nicht, alles Mögliche gewesen sein. Und das gilt dann eigentlich für uns Wissenschaftler natürlich nicht als Spinnenbiss. Die Spinne selbst braucht eben auch, sage ich mal, eine Bestimmung durch einen Experten, weil oft können auch Mediziner keine Spinne von einem Insekt unterscheiden oder Spinne alleine reicht auch nicht, welche Art war das. Das heißt, all das muss zusammenpassen und das ist ihm leider sehr selten gegeben. Dadurch haben wir auch, ja, also ich würde mir da eine viel bessere Dokumentation wünschen, um eben auch da ein bisschen dem Ganzen nachgehen zu können.
Also ich habe ein paar Mal gelesen, es wäre so, wenn eine Spinne bist, oder je nachdem, was für eine Spinne es ist, sei so wie ein Wespenstich. Also das merkt man ja schon, ein Wespenstich tut ja schon ganz schön weh. Wobei ich jetzt mal sagen würde, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre älter. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal von einer Spinne gebissen worden wäre. Bei Ihnen wahrscheinlich anders.
Nein, im Gegenteil. Also ich wurde eigentlich auch noch nie wissentlich jetzt von einer Spinne gebissen. Ja, ich glaube, zwei Bienenstiche gehabt und ich kann das eigentlich auch immer nur sagen, was man so hört. Also der Biss des Ammendornfingers, das ist, wenn man so will, die Spinne in Mitteleuropa, die jetzt für den Menschen am gefährlichsten ist, insofern, weil das eben wie ein Bienen- oder Wespenstich sein soll. Im kurz schmerzhaft, aber dann nach einiger Zeit ist es vergangen. Also ja, kann ich da wirklich nichts dazu sagen. Und auch die, ja, was man immer sagt, die Spinne hat natürlich zwei Giftklauen, die quasi die Haut durchdringen könnten. Also sobald man zwei Einstichstellen nebeneinander hat, ist ein Spinnenbiss im Vergleich zu einem Insektenstich. Auch das stimmt nicht so. Da hat es auch eine Studie gegeben von Schweizer Kollegen Wolfgang Nentwig und Co., dass im die Spinne auch nicht immer wirklich mit beiden zubeißen kann. Meistens ist ja das wirklich ein Unfall, wenn sie halt irrtümlich gequetscht wird und dann erwischt uns vielleicht mit einer Giftklaue nur. Und genauso wie bei Schlangen gibt es auch da Trockenbisse. Es muss das Gift nicht immer eingesetzt werden. Also generell ist ja die Spinne eigentlich das Tier, was eher vor uns davonläuft und ja theoretisch auch mehr Angst vor uns haben wird als umgekehrt. Das heißt, Spinnenbisse sind alleine daher sowas von ja selten.
Wir hatten vorhin schon den Klimawandel angesprochen, beziehungsweise die Verbreitungsgebiete von Spinnen. Eine, die in letzter Zeit wohl öfter auftaucht, ist die sogenannte Nosferatu-Spinne. Die ist benannt nach dem Vampir Nosferatu und angeblich ist sie so gezeichnet, wenn man auf den Rücken guckt, wie das Gesicht dieses Vampirs. Ich habe ziemlich oft drauf geguckt, ich kann den nicht erkennen, ehrlich gesagt. Ist das ein typischer Fall, dass sich tatsächlich Spinnen jetzt, wir haben Klimawandel angesprochen, doch in andere Gebiete vordringen oder sind da andere Faktoren wichtiger? Wir haben immer diese Bananenkisten, wo dann noch Spinnen vielleicht drin sitzen und die dann ja möglicherweise sich in Europa dann auch verbreiten können.
Genau, das sind eigentlich so ja vielleicht mehrere Punkte auch gleich vermischt. Ja, vorweg diese Nosferatu-Vampirzeichnung, die ist eigentlich auf dem Vorderkörper zu finden. Ja, wenn man einmal weiß, wie es ausschauen soll, kann man sie durchaus erkennen. Das ist eine Spinne, eben die kommt eigentlich aus dem Mittelmeerraum. Also ich habe sie auch in Wien mit Kollegen, glaube ich, erstmals 2016 gehabt, 2015 oder so, also ja, mittlerweile fast vor 10 Jahren, da waren das noch vereinzelte Funde in einigen Bezirken. Und ja, das ist auch so ein klassisches Beispiel. Die Spinne kommt höchstwahrscheinlich durch Warentransport ja, überall hin. Und wenn eben dann auch vor Ort, sagen wir mal, die klimatischen Bedingungen, die Wetterbedingungen schon entsprechend passen, dann kann sich irgendwann einmal früher oder später auch eine Population etablieren. Das heißt, ein Einzeltier, was verschleppt wird, oder 10, 20, reicht noch nicht aus, dass da wirklich sich eine Population entsprechend etabliert. Aber wenn es dann mehr wird und eben auch vor allem bei uns geht es ja darum eigentlich, dass sie auch den Winter überdauern können, wenn das mal gegeben ist, dann durchaus. Daher sind all diese Spinnen auch sehr gerne natürlich auch in der Nähe von Häusern, wo ein bisschen die Hitze abstrahlt und so weiter. Aber auch da, wie gesagt, braucht man sich nicht fürchten. Das ist natürlich eine schöne, relativ große Spinne, die man auch gut sieht, weil sie einem eben eigentlich so ruhig und behäbig ist. Die sitzt eben wirklich an der Wand ganz ruhig und ist so ein ja, Sit-and-Wait-Predator, also lauert ihrer Beute, schön anzusehen.
Nosferatu-Spinne hört sich natürlich auch cool an. Der NABU macht sozusagen eine Bestandserhebung. Das heißt, die Leute können Fotos machen, dahin schicken und tatsächlich haben sie schon 25.000 von diesen Spinnen in Deutschland als solche identifiziert. Ist nicht weiter schlimm. Auch da heißt es, sie könnte wohl mal beißen und es würde ein bisschen wehtun. Aber Sorgen muss man sich deswegen nicht machen. Trotzdem gibt es natürlich viele Leute, die tierische Angst haben vor Spinnen. Was glauben Sie, woran liegt's?
Ja, warum die Spinnenangst ist, glaube ich, auch nicht ganz geklärt, weil viele sagen, okay, das Tier ist so behaart. Gut, behaart ist eine Katze, ein Hund auch, die streicheln wir. Springspinnen, sagt denn jeder mit ihren großen Mittelaugen, diesen scheinwerferartig vergrößerten Mittelaugen, schauen nett aus. Da haben wir wieder das Kindchenschema mit großen Augen. Da funktioniert es halbwegs. Und wenn die dann auch so schönen behaarten Kopf noch haben, da wird keiner sagen, okay, fürchte ich mich. Natürlich, der ein Unterschied mag sein, ja, die Bewegungsweise, manchmal schnell, manchmal langsam. Es ist einfach eine andere Art der Bewegung, auch der Wahrnehmung. Spinnen haben ja ganz andere Sinne unter anderem. Die sind jetzt keine Augentiere, so wie wir. Natürlich gibt es welche, die, Sie haben es angesprochen, 8 Augen können schon einiges sehen auch. Und Springspinnen mit eben diesen vergrößerten haben eben auch eigentlich eine tolle Sehfähigkeit, die sie alleine brauchen, um jetzt eine Beute, eine Fliege im Flug zu fangen. Aber im Prinzip, ja, wichtig sind die vielen Haare, die Sinneshaare.
Nicht alle Spinnen weben Netze. Die Nosferatu-Spinne glaube ich schon. Aber es gibt auch viele, die springen sozusagen auf ihre Opfer drauf. Die brauchen dann kein Netz als Falle. Spinnen aber teilweise trotzdem ihre Eier hinterher ein.
Ja, wie gesagt, das ist generell auch was Besonderes an den Spinnen, eben die Fähigkeit, die Spinnseide zu produzieren. Die haben eben am Hinterende ihre Spinnwarzen und können eben nicht nur einen Typ Seide produzieren, sondern verschiedenste. Man kennt eben die klassischen Radnetze einer Gartenkreuzspinne, wo ja auch außen, ja, strukturierte, feste Fäden sind, dann in der Mitte ja diese Spirale, die teilweise dann mit Klebetröpfchen belegt ist, wieder eine andere Art und Weise. Dann brauchen sie ihre Spinnseide auch, um ja, Kokons zu bilden, wo dann die Eier reingelegt werden, wo dann quasi die Eier und auch die Jungspinnen eine Zeit lang noch geschützt sind, über den Winter kommen. Und genau, manche haben eben auch ja, andere Netze, also Baldachin-Spinnen haben eben diese Baldachin-Hängemattenartigen Netze und da gibt es viele Variationen. Die Nosferatu braucht jetzt einen für sich keines, aber, und das ist zum Beispiel dann bei den Springspinnen der Fall, alle haben, wenn man so will, ihr eigenes Bungee-Jumping-Seil mit dabei. Das heißt, sie können eigentlich nie abstürzen, selbst wenn sie dann wohin springen oder eben, man kennt das auch von den ja, Netzspinnen teilweise, wenn sie sich rasch bei Gefahr aus dem Netz fallen lassen, passiert ihnen nichts, weil sie eben auf ihrem Seil aufgehängt sind.
Also das ist wie bei Spider-Man eigentlich so, ne?
Genau, wenn man so will, das funktioniert gut, also auch genial. Sie sind eigentlich immer abgesichert, haben ihr eigenes Netz dabei, also quasi die eigene Kletterausrüstung, da kann nichts passieren, haben eben gleichzeitig dann die Möglichkeit, mit ihrem Netz entsprechend Beute zu fangen, je nachdem. Na, also auch das total spannend, ja.
Ein anderes Thema ist ja auch immer Sex von Spinnen, insbesondere die schwarze Witwe ist ja dafür bekannt, dass sie ihre Sexualpartner nach der Paarung gerne verspeist, wenn die nicht aufpassen. Es gibt nicht nur schwarze Witwen, sondern auch rote und braune, wie ich gelernt habe. Ist ja natürlich auch ein Thema, was die Spinnen ein bisschen unheimlich macht, oder?
Ja, wenn man es quasi jetzt nur so betrachtet, natürlich, aber man glaubt, dass das viel häufiger ist, als das ja in Wahrheit ist. Bei den schwarzen Witwen ist das ein bisschen namensgebend. Da gibt es Kugelspinnen, wo das schon der Fall ist, wo eben, ja, sagen wir, das Männchen, auch wenn es vielleicht nicht vorsichtig und schnell genug ist, dann nach der Kopulation auch gleich als Beute ja verwertet wird. Generell ist ja auch, sagen wir mal, bei Spinnen das sehr komplex, das Ganze. Wie gesagt, man kann ganz gut auch im Freien, also mit freiem Auge erkennen, die männlichen Kopulationsorgane, also auch wenn man so will, der Penis, das sind die beiden Taster vorne. Die sind eben bei den Männchen so boxhandschuhartig vergrößert und bilden oft eben wirklich die, ja, wie soll ich sagen, wirklich beeindruckendsten Strukturen aus, total verwunden hin und her. Und all das passt dann zusammen nach dem quasi Schlüssel-Schloss-Prinzip mit der weiblichen Geschlechtsöffnung der Epigyne. Die findet man dann auf der Bauchseite des Weibchens. Und auch da gibt es dann punkto ja, Kopulationsvorgänge, schneller, kürzer, alles Mögliche.
Und weil es ja auch schon mal vielleicht ab und zu mal zu, gibt es eigentlich auch schwarze Witwer? Ja, eigentlich schon, ne? Aber heißen die dann schwarze Witwer oder?
Nein, im Prinzip ist es schon so, dass die Weibchen eigentlich länger leben als die Männchen. Also für die Männchen ist es dann oft nach der Begattung vorbei, auch wenn sie nicht gefressen wird. Und das Weibchen hat ja dann doch noch die Aufgabe, auch die Eier zu legen und lebt im Regelfall ein bisschen länger. Wie gesagt, ist aber bei der Bandbreite von 52.000 verschiedenen Spinnenarten oft auch wirklich artabhängig. Sehr oft ist auch so, dass das Weibchen eigentlich größer ist als das Männchen, gerade bei den Radnetzspinnen. Ja, gerade umgekehrt ist zum Beispiel nur bei der Wasserspinne. Also es gibt da, sag ich mal, nichts, was es nicht gibt. Und es lohnt sich immer, auch genauer hinzuschauen. Und dann sieht man immer auch erst, wie faszinierend diese Tiere sind.
Ja, ich meine, die sind ja auch relativ selbstlos, muss man sagen. Nicht nur die Männchen lassen sich auffressen oder werden aufgefressen. Die Weibchen sterben nach der Eiablage ja meistens auch ziemlich schnell. Oder werden die nicht teilweise auch von ihrem Nachwuchs verspeist?
Genau, ich glaube, da gibt es auch Arten, wo das der Fall ist, wo sie dann gleichsam ja die erste Nahrung ihrer Nachkommen ist. Und auch generell sind ja Spinnen teilweise sehr gute Mütter. Also die Jungspinnen werden, kennt man zum Beispiel von den Wolfsspinnen, wenn dann ja da im Wald oft was läuft, wo viele Anfragen kommen, weil die das nicht zuordnen können, weil es eben kein schöner Hinterleib ist, wie man klassisch kennt, sondern weil da eben ja so 20 bis 30 Jungspinnen drauf sitzen und dann wirkt es so ein bisschen ja verworren. Also die tragen das mit oder auch andere Wolfsspinnen tragen ihren Kokon zum Beispiel vorne in den Giftklauen mit oder hängen ihn hinten an den Spinnwarzen an.
Kokon ist das, wo die Eier drin liegen, oder?
Genau, das heißt auch da wären ich ja die Jungtiere, die halt noch nicht so sind, also noch die Eier gut bewacht und so gesehen, ja, sind Spinnen auch gute Mütter.
Ich habe gelesen, es gibt auch Spinnen, die leben in Gemeinschaften irgendwo in Afrika, Kolonien von bis zu 200 Tieren, die gemeinsam Netze spannen, um Insekten zu fangen und die sie dann gemeinsam auffressen und nachdem sie dann Nachwuchs haben, werden sie selber aufgefressen.
Genau, das kenne ich auch nur so eben, dass da schon einige so soziale Spinnenarten gibt, eben jetzt nicht bei uns in Mitteleuropa, aber eben in den Tropen oder ich glaube auch Australien gibt es wahrscheinlich Fälle und solche Arten. Auch das ist dann durchaus beeindruckend, wie man eben dann gemeinsam doch ja, vereinfacht die Beute macht.
Was ich noch gelesen habe, das kam ein bisschen, also ich weiß nicht, ob das stimmt. Eine Studie aus Gießen, glaube ich, die haben ausgerechnet, dass die Spinnen, die fressen hauptsächlich Insekten, 400 bis 800 Millionen Tonnen an Beute pro Jahr verzehren, also an Fleisch, an Insekten. Während die ganze Menschheit nur 400 Millionen Tonnen Fleischverbrauch hat, kann das wirklich sein? Ob ich meine, die Zahlen sind natürlich zwischen 400 und 800 Millionen Tonnen, ist ein ziemlich großer Unterschied. Aber trotzdem, dass die paar Spinnen so viel Fleisch fressen wie die ganze Menschheit?
Naja, Fakt ist schon, dass der beträchtliche Teil sicher stimmt. Also wie gesagt, ohne Spinnen würden wahrscheinlich auch die Insekten überhand nehmen, muss man schon sagen. Und umgekehrt ist es jetzt, wo teilweise die Insekten zurückgehen aus verschiedensten Gründen, wird das natürlich im Endeffekt auch deren Räuber eben unter anderem die Spinnen betreffen. Also da sieht man eben, wie doch alles miteinander zusammenspielt und eigentlich sieht die Natur, solange der Mensch nicht zu sehr eingreift, eigentlich auch ganz gut reguliert, weil wenn es von dem einen Beutetier mehr Angebot gibt, dann reguliert sich das eh von selbst und umgekehrt, genau.
Nochmal ein anderes Thema, irgendwo habe ich gelesen, es gäbe Spinnen, die Schlangen oder sogar Opossums fangen und verspeisen. Das ist ein Märchen, oder?
Ich habe auch nur, sagen wir, einige Bilder gesehen, wo sich, wenn man so will, ja, solche Tiere auch ins Netz verfangen haben. Das kann schon passieren und egal, was sich im Netz, sage ich mal, verfängt und dort dann nicht mehr rauskommt, das ist, glaube ich, der Spinne egal. Also die kann dann durchaus auch, ja, Amphibien, Schlangen ist der Fall. Oder man kennt auch den Klassiker Vogelspinne. Warum heißt die so? Weil eben da einmal beobachtet wurde, wie eben eine Vogelspinne in so ein Vogelnest hinein ist und dort auch dann die Vögel überwältigt hat, die Jungvögel. Auch das ist eigentlich eher die Ausnahme, aber kann durchaus vorkommen, ja.
Aber da hat sie lange was zu fressen. Die größten Spinnen, habe ich gelesen, sind ungefähr 35 cm groß mit Spannbar, also mit den Beinen. Der Körper selber sind ja vielleicht dann 10 cm oder viel größer sind die ja nicht. Vogelspinnen oder Taranteln heißen die, glaube ich, auch. Gut, die sind ein bisschen dicker, aber kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass die ein Opossum, was ja so eine Rattengröße hat, tatsächlich verspeisen können. Oder haben sie lange was zu fressen, würde ich mal sagen.
Ja, die saugen das halt einfach aus, auch, sagen wir mal, bis sie satt sind. Und das ist schon auch, ja, auch bemerkenswert. Gerade Spinnen können auch, wenn man so will, relativ lange hungern und Zeiten überdauern, wo sie eben keine Beute finden. Und dann wieder natürlich kommen da zurück. Und ja, zu den größten Spinnen, da gibt's eben, sagen wir, auch die Diskussion, sind, die größten sind quasi so Handteller groß, wie Sie gesagt haben. Aber bei den Vogelspinnen ist klar, da ist der Körper vom Gewicht her etwas schwerer und die Beinspannweite vielleicht nicht so beeindruckend wie die Riesengrabenspinnen. Also Kollege Peter Jäger aus Frankfurt wird Ihnen sagen, das sind die größten Spinnen, eben weil die größte, ja, Beinspannweite haben. Genau.
Es gibt ein Tier, das ist der sogenannte Tarantula-Falke. Hört sich gut an, ist aber kein Falke, sondern eine Wespe. Und diese Wespe legt ihre Eier in Vogelspinnen und die leben dann aber noch und die werden dann von innen aufgefressen.
Genau, da sind wir schon bei den Lebewesen, die den Spinnen auch gefährlich werden können. Gibt sehr viele, ja, so Wespenarten, die das in der Form machen. Noch näher bei uns, auch in Mitteleuropa, haben wir mittlerweile die orientalische Mauerwespe, die zum Beispiel auch so kleine Lehmtönchen baut, gerne auch an so Fenstersimsen und so. Und die lähmt die Spinnen, legt die darin ab. Da kommt dann das Ei dazu und quasi auch da hat dann der Wespennachwuchs als erstes gleich, ja, wenn man so will, einen Kühlschrank voll mit gelähmten Spinnen, also, und hat da einen Vorrat aufgebaut.
Eigentlich viel gruseliger für die Spinnen als für die Wespen, oder?
So ist es, genau. Bekommen wir auch immer wieder Anfragen, ja, wenn so Tönchen gefunden werden und da Spinnen drinnen sind, kennt man sich im ersten Moment nicht aus und das ist zum Beispiel von dieser orientalischen Mauerwespe. Nein, in der Natur gibt es wirklich nichts, was es nicht gibt und das macht ja alles auch Sinn. Es geht um die Arterhaltung, ich muss schauen, dass mein Nachwuchs möglichst bald schnell etwas zu fressen hat. Wie gesagt, man kann es machen wie bei den Säugetieren, ja, wenig Nachwuchs und den mehr betreuen oder eben wie bei Parasiten oder auch von mir ist jetzt Spinnen, ja, 100 Eier und 10, 15 werden hoffentlich überleben. Also genau das sind ja ein bisschen die Strategien auch in der Natur.
Nun sind Sie aber nicht nur Kurator am Museum in Wien, sondern Sie sind auch Mitarbeiter, Mitglied der, wie heißen die, Arachnophilen Gesellschaft?
Der Arachnologischen Gesellschaft, der ARAGES, genau, da bin ich ja auch im Vorstand und auch Kassenwart und ja, ein bisschen zuständig für die, ja, ich glaube, auf das wollten Sie hinaus
vielleicht. Ja, ich wollte auf die Spinne des Jahres kommen. Die wird ja demnächst mal gekürt, glaube ich.
Wir küren sie eigentlich immer Ende des Jahres schon fürs nächste Jahr. Die Spinne des Jahres gibt es ja seit 25 Jahren jetzt. Hat sich ein bisschen, ja, begonnen mit dem Wappentier der Arachnologischen Gesellschaft, die Wasserspinne, eben auch ein spezielles Tier.
Cool, auch witziges Tier, lebt unter Wasser, hat in den Haaren transportiert sie Luftblasen unter Wasser, da krabbelt sie dann rein und da macht sie alles, das Wohnzimmer, Esszimmer, alles Mögliche, vermehrt sich da, ganz spannendes Viech.
Das ist wirklich unglaublich, dass das so funktioniert und beeindruckend. Genau, und Sinn und Zweck ist eigentlich wie bei jedem Jahrestier, man kennt vielleicht eher den Vogel des Jahres oder Amphibreptil des Jahres, natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen. Das sind faszinierende Tiere, sehr oft auch bedroht, also glaubt man ja auch nicht. Es gibt dann viele Spinnenarten, die auch vom Aussterben natürlich bedroht sind. Und dass man da ein bisschen Aufmerksamkeit generiert oder eben zum Beispiel auch von gängigen Spinnen, die in der Nähe von Häusern sind und oder Garten, Spinne, die jeder kennt, eben auch diese Dokumentation ein bisschen forciert. Und all das war eigentlich Sinn und Zweck auch von der Arachnologischen Gesellschaft, da die Spinne des Jahres zu küren.
Ein Herz für Spinnen. Wissen Sie schon, wer es wird dieses Jahr? Und können Sie es schon verraten?
Nein, weiß ich noch nicht. Ich bin gerade dabei, nämlich den, ja, Entwurf auszuarbeiten. Es rennt nämlich so ab, Bei uns ist das nämlich speziell nicht nur ein mitteleuropäisches Jahrestier, sondern ein europäisches. Also da ja, bestimmen 80 Arachnologen, also Spinnenforscher aus ganz Europa. Ich glaube, wir haben mittlerweile 26 Länder, die da inkludiert sind. Wir bestimmen das und das muss ich jetzt einmal ausschicken. Und dann wird das meistens Ende November bekannt gegeben. Aber ganz interessant, ich habe ihn schon genannt, der Amendornfinger war es zum Beispiel 2023. Und heuer, also dieses Jahr 2024, ist es die gefleckte Höhlenspinne. Und auch da war es eigentlich ganz interessant, ist nämlich gleichzeitig auch das Höhlentier des Jahres, was es auch gibt. Und da gibt es eben auch eigentlich eine gute Kooperation zwischen den Höhlenforschern und den Spinnenforschern. Und so können eigentlich auch von mehreren Seiten auf ja, durchaus bedrohte Tiere aufmerksam gemacht werden. Bedroht jetzt nicht, weil sie nicht häufig wären, aber natürlich der Lebensraum, auch Höhle, Kellergewölbe und so weiter, Bergwerk, Stollen, das wird alles vielleicht irgendwann einmal auch entsprechend nicht mehr so sein. Und daher ist es gut zu wissen, wo befindet sich was.
Gut, wir sind gespannt, was es dies Jahr wird. Eine Legende des Alltags habe ich noch gelesen. Angeblich verspeist jeder Mensch im Schlaf durchschnittlich 8 Spinnen. Sind die eigentlich giftig oder nahrhaft oder ist das sowieso Quatsch?
Ja, das höre ich auch immer wieder. Ich versuche mich dann immer in solchen Fällen in die Lage der Spinne zu versetzen. Ich bin jetzt eine Spinne, ich suche irgendein Insekt, ich bin vielleicht hungrig. Warum soll ich aufs Bett krabbeln, wo ja vielleicht jemand liegt, der schnarcht, der unruhig sich hin und her wälzt, Mund offen, möglicherweise Mundgeruch hat? Warum soll ich da in den Schlund hineingrabbeln? Also alleine von dieser Vorstellung her ist es für mich nicht sehr realistisch, dass sowas passiert.
Schnarchen vertreibt also nicht nur Bären, sondern dürfte auch Spinnen abschrecken. Das wäre also auch geklärt. Ich bedanke mich bei Christoph Hörweg vom Naturhistorischen Museum in Wien. Allen Arachnophobikern konnten wir hoffentlich ein wenig Angst vor den Gliedertieren nehmen. Zum Schluss noch ein bisschen Streberwissen für den nächsten Smalltalk. Die Aussage, wie von der Tarantel gestochen, ist Unsinn. Taranteln sind Wolfsspinnen und die stechen nicht, sondern beißen, allenfalls. Und auch das nur sehr selten. Wenn ihr etwas zur Diskussion um Spinnen beitragen wollt, schreibt uns gerne. Und ansonsten bis zum nächsten Mal beim Überleben-Podcast des WWF.